아멘. Lass uns vielleicht ab Vers 21 lesen. Ja. Bis 24. Amen. Oder 20, ab 20 lesen. Und ich bitte nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir ein sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Amen. Ja, Vater. Amen. Amen. Ja, Vater. Dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien. Ja, dass wir. Amen. 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 Ja. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in uns eins vollendet seien. Amen. Lob den Herrn. Heute Abend lass uns anfangen, über die Gemeinde vielleicht Gemeinschaft zu haben, wegen der Frage. Und ich denke, das ist schon eine sehr wichtige Frage. Wir dürfen nicht meinen, dass wir schon alles verstanden haben in der Schrift. Ich glaube, kein Mensch und keine von uns kann alles verstehen. Wie wir am Anfang gesehen haben, wir wissen alle nur stückweise. Und wir müssen immer mehr sehen und mehr erkennen, indem wir die Wirklichkeit mehr erfahren. Ohne die Wirklichkeit und allein die Lehre, ich versichere euch, das wird nichts bringen. Am Ende werden wir über die Einheit streiten. Glaubt ihr nicht? Ja, wir sehen das allzu oft. Die Einheit soll für uns in unserem Geist, in unserem Leben eine Wirklichkeit sein und nicht ein Thema, dass wir darüber streiten und zanken. Und am Ende führt es zu mehr Spaltung. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut, gell, oder? Nicht? Kannst du hören? Okay, gut, gut. Danke, danke. Ich möchte nur, dass es für euch angenehm ist. Ja, lobt den Herrn. Mit Sicherheit, die Einheit ist eine sehr kostbare Sache. Wahrheit in der Schrift. Es ist nicht irgendeine komische Einheit. Es gibt in dieser Welt vielerlei Arten von Einheit. Also kannst du verschiedene Einheit Arten der Einheit halten. Aber die Bibel, wie der Herr hier gebetet hat, ist eine besondere Einheit. Es ist keine menschliche alleine, sondern der Herr redet von Einheit zwischen ihm und dem Vater. Niemand kann solch eine Einheit fabrizieren. Das ist nicht möglich. Und die Einheit, die der Herr sehen möchte bei uns, ist nicht nur irgendeine Einheit, sondern gleich wie der Vater und der Sohn eins ist. Und wenn wir diese Einheit erleben wollen, dann müssen wir in diese Einheit hineinkommen, nämlich in dem Sohn und in dem Vater. Deshalb heißt es hier, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Also diese Einheit ist nicht nur, okay, du bist du und ich bin ich. Wir sind eins. Wie lange hält diese Einheit? Richtig. Das geht nicht, das hält nicht lange. Es ist kein Abkommen. Es ist auch nicht irgendwo eine Vereinbarung, dass wir dieselbe Meinung haben. Es ist schon gut, dieselbe Meinung zu haben, aber du kannst deine Meinung ändern und auch ich. Die Menschen ändern sich so oft wie das Wetter. Deshalb heißt es wetterwendig, oder nicht? Die deutsche Sprache ist sehr bedeutungsvoll auch, gell? Wir ändern uns so schnell, und wenn wir nur irgendeine Einheit halten, dann werden wir irgendwann mal diese Einheit aufbrechen. Aber schau mal unseren Herrn an, als er auf dieser Erde war. Er war so eins mit dem Vater, nicht weil er mit dem Vater einverstanden ist, sondern der Vater lebt in ihm. Und er in dem Vater. Wer kann das machen? Was für eine Einheit halten wir heute? Indem wir Kompromisse machen? Indem wir vielleicht gleichgesinnt sind in einerlei Meinung, in irgendeiner Lehre? Oder in irgendeiner Tradition? Wenn wir solche Einheit haben, das kommt zu Ende irgendwann mal. Irgendwann kommt es zu Ende. Wenn ihr nicht glaubt, wartet noch ein bisschen. Aber ich glaube, ihr seid schon überzeugt, gell? Ich bin überzeugt, weil ich schon seit 40, 50 Jahren so viel gesehen habe. Es ist nicht nur eine Sache der Rede über die Einheit, sondern wir müssen die Wirklichkeit, wir müssen dieses Leben der Einheit haben, in dem wir hineinversetzt werden in ihm. Deshalb hat der Herr gesagt, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien. Also diese Einheit hängt so sehr davon ab, wo du bist. Wenn du im Fleisch bist, dann ist es aus. Dann ist es aus. Dann können wir nie eins sein. Vielleicht nur für einen Moment oder was. Ja. Und hier steht, dass auch sie in uns seien. Manche Übersetzung heißt in uns eins seien. Nein, einfach in uns seien. Wo bist du heute? wo bist du heute? Diese Einheit ist nur möglich, wenn wir in Christus hineingetauft worden sind. Und diese Taufe ist nicht in das Wasser nur, nein, sondern in Christus hinein. Und bleibe dort, wie in Galaterbrief Kapitel 3 und sagte, da wir alle Söhne sind durch den Glauben, denn wir sind alle in Christus hineingetauft worden. Die Wirklichkeit der Taufe ist nicht nur eine Formalität, ist nicht nur ins Wasser. Römer 6 sagt uns, wir, die wir in Christus hineingetauft worden sind. Nicht in die Kirche hinein, nein. Nicht in irgendeine Organisation hinein, sondern in den lebendigen Christus hinein. Lass uns nochmal es lesen, damit es noch fester wird in unserem Herzen. Kapitel 3 von Galaterbrief. Vers 26 und weiter. Denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in das Wasser hineingetauft worden, in was? In Christus. Ist das eine Wirklichkeit hoffentlich für uns alle? So ein Bewusstsein in uns. Wir sind in Christus hineingetauft. Es ist nicht nur Glaube an Christus. Nein, wenn du nur glaubst, das ist noch nicht ausreichend, deshalb musst du auch getauft werden. Warum? Weil es nicht ausreichend ist, nur objektiv an Christus zu glauben. Aber er ist dort und du bist hier. Das ist nicht so gut. Deshalb in der griechischen Sprache der Glaube an Jesus Christus, diese Präposition ist zu glauben in Christus hinein. Natürlich sprachlich gesehen, niemand sagt, wir glauben in Christus hinein. Hast du jemals das gehört? Nein. Das sagt niemand. Denn wenn ich glaube an irgendetwas. Aber in diesem wunderbaren Buch, das ist eine geistliche Wirklichkeit mit Christus, du glaubst in ihn hinein. Das heißt, durch den Glauben, Gott möchte, dass du in ihn hineinkommst. Und in diese Vereinigung mit Christus. Deshalb konnte Paulus sagen, ich bin mit Christus gestorben. Weil diese wunderbare Vereinigung mit ihm ist geschehen durch den Glauben und die Taufe in Christus hinein. Die Taufe ist nicht nur ein Ritual, ein Vorgang, das geschehen wird, weil du ein Christ bist. Und es ist nicht nur ein Zeugnis, dass du jetzt ein Gläubiger bist, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist hineingetauft zu werden in diesem wunderbaren Christus, auf dass wir mit ihm in diese wunderbare Einheit hineintreten. Einheit bedeutet nicht, okay, ich bin eins mit dir. Und du bist eins mit mir. Und wir haben nicht Gezank und keinen Streit, hoffentlich. Wenn wir aber in ihm hineinkommt und er in uns. Das ist ein wunderbares Geheimnis. Und daher in Johannes 14 sagt er, an jenem Tage werdet ihr wissen, dass ich in dem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Was ist das für ein Glaube? Wie ist das möglich? Und wie ist das geschehen? So, wenn wir das begreifen, dann kannst du sehen, was der Herr in Johannes 17 gesagt hat, weil er eigentlich schon in Johannes 14 das verkündigt zu seinen Jüngern. An jenem Tage, nämlich am Tage der Auferstehung, werdet ihr das erkennen. So, als der Herr auf dieser Erde war, war er wirklich so eins mit dem Vater, und das ist nur möglich, weil er in dem Vater war und der Vater in ihm war. Untrennbar. Das ist nicht zu trennen. Es ist nicht, dass der Herr versuchte, alles eins zu sein und einverstanden sein mit dem Vater. Ich glaube, das wird eine große Mühe sein. Für den Herrn eins mit dem Vater zu sein, hast du nicht Mühe, in der Gemeinde der Einheit zu halten. In diesen Tagen besonders. Wer hat Mühe? Ich glaube, alle werden Hände hochheben. Wenn wir Mühe haben, die Einheit noch zu halten, das heißt, diese Einheit ist keine wahre Einheit. Entschuldigung. Es ist zwar besser als Zanken und Streiten. Aber meinst du, dass der Herr Mühe hatte, eins zu sein mit dem Vater, und der Vater so viel Mühe hatte, eins mit dem Sohn zu sein? Du wirst sicherlich Mühe haben, eins mit deinem Sohn zu sein. Und dein Sohn hat Mühe, auch eins mit dem Vater zu sein. Weil du wohnst nicht in ihm und er wohnt nicht in dir. Er ist er und du bist du und zwei verschiedene Personen. Dafür zwei verschiedene Personen Einheit zu halten, ist sehr mühsam, nicht wahr? Ja, gell? Es ist mühsam, es ist sicherlich mühsam. Aber lob den Herrn, wenn du einmal mit deinem Vater völlig vermengt bist. Du bist völlig in ihm und er in dir. Dann ist diese Einheit eine sehr organische, selbstverständliche Einheit. Ein Geheimnis. Kennst du diese Einheit? Ich vertraue heute nicht mehr eine äußerliche Einheit, weil ich weiß, das hat nicht gehalten. Ich habe es schon mehrmals gesehen. Nicht, dass ich so eine Einheit nicht schätze, aber ich weiß, dass es aufhört irgendwann. Weil das ist nicht die Einheit, die der Herr heute macht oder die der Herr in seiner Schrift uns zeigt. Wenn wir aber eine andere Einheit halten, so eine Lehre der Einheit, wir müssen eins sein, dann selbst wenn du falsch bist, muss ich auch eins sein mit dir. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich in eine andere Richtung gehe, und dann musst du auch mitkommen. Wir sind eins. Sind wir nicht eins? Wir müssen die Einheit halten. Ja? Welche denn? Welche Einheit denn? Siehst du, wenn wir aber beide in Christus Jesus sind und der Herr auch in dir ist und wir sagen, zu leben ist für uns Christus, wie Paulus es gesagt hat im Philipperbrief, dann ist es keine Mühe. dann ist es keine Mühe. Dann ist diese Einheit sogar ja, untrennbar. Wenn unsere Einheit Christus ist, indem wir in ihm leben und er in uns und wir im Vater, dann ist es sogar sehr schwierig, nicht eins zu sein. Sogar unmöglich, weil diese Einheit ist jetzt, wie der Herr gesagt hat, wie ich im Vater bin und der Vater in mir. Dann sagt er weiter, Entschuldigung, da muss ich zurück zu Johannes 17 kommen. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Nun, guck mal, als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er jederzeit den Vater verherrlicht. Diese Art der Einheit hat Herrlichkeit. Warum? Weil nur diese Art von Einheit durch Jesus Christus ist der Ausdruck des Vaters durch ihn geschehen. Und daher, als der Herr auf diese Erde kam, Johannes wieder hat berichtet in Kapitel 1, und wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn du keine Herrlichkeit siehst, dann ist diese Einheit nicht die wahre. Entschuldigung, ist das zu klar, gell? Dann wirst du fragen, dann wie können wir diese Einheit haben? Ja. Wenn du keine Herrlichkeit siehst, dann ist das nicht seine Einheit. Die Einheit stets die Herrlichkeit des Vaters und es bringt die Herrlichkeit zum Ausdruck. Aber wenn wir eine sonderliche Einheit haben, dann bringt es entweder dich zum Ausdruck und deine Meinung oder mich zum Ausdruck. Nach meiner Meinung, je nachdem, welche stärker ist. Soll ich eins sein mit dir oder du mit mir? Dann haben wir Probleme. Und solch eine Einheit, es gibt keine Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was es gibt für einen Ausdruck. Aber keine Herrlichkeit. Wenn wir nicht diese Herrlichkeit, nämlich der Ausdruck des herrlichen Vaters sehen, wie der Herr hier in Kapitel 17 gesagt hat, in Vers 1, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Dieses Gebet geht es um eine wunderbare Herrlichkeit. In diese wunderbare Einheit ist der lebendige Gott zum Ausdruck. Es ist nicht nur eine gewöhnliche Einsein. Gell? Das können auch UNO machen. Aber es gibt keine Herrlichkeit dort. Es gibt immer Diskussionen. Und wer gerade am stärksten ist, der gewinnt. Es gibt keine solche Einheit. Es gibt keine Herrlichkeit. Und daher sehen wir, diese Einheit ist eine wunderbare, besondere Einheit. Ja. Und durch diese Einheit ist der Vater zum Ausdruck und daher heißt es, und die Welt glaubt. Weißt du, warum die Welt nicht glauben, weil sie nicht sehen? Was sehen sie unter uns Christen? Einmal hat jemand gesagt, zu meinem Bruder, der Evangelium gepredigt hat. Die Christen haben sich so gespalten, mehr als die Welt. Und was ist der Unterschied? Sie sehen keine Herrlichkeit dort noch hier. Ja, mag sein, du bist recht, du hast recht. Aber zeig mir die Herrlichkeit. Sie sehen nichts. Und sie sehen nicht nur nichts, sie sehen negativ, wenn wir noch zanken und streiten, dann ist es dann noch schlimmer. Weißt du, unser Evangelium heißt das Evangelium des Friedens. Das ist richtig. Aber wir zanken. Wir streiten. Und dann gehst du morgen hin und predigst das Evangelium des Friedens. Und ladest du ein, die Leute, die gläubig sind, um zu schauen, wie wir streiten hier. Das geht nicht. Nicht wahr? Und die Einheit ist sicherlich sehr wichtig, sonst hätte der Herr nicht hier, bevor sein Abschied, bevor er zum Kreuze ging, so gebetet. Ohne Herrlichkeit keine Einheit. Und die wahre Einheit, die Einheit, die zwischen dem Vater und dem Sohn hat, stets Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist der Beweis, dass diese Einheit echt ist. Dann sagt er immer weiter, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, hast der Herr so oft das erwähnt. Warum so oft das erwähnt? Weil es nicht in unserem dicken Kopf reinkommt. Ja, es ist doch ein bisschen hart hier. Dann heißt es, damit sie in eins vollendet seien. So, wir sehen, diese Einheit wird auch uns zur Vollendung führen. Ja. Ich in ihnen und du in mir, damit sie eins in eins vollendet seien. Und gemeint ist, damit sie vollkommen eins seien. O Herr, das ist so wichtig, zu lesen und nochmal zu sehen. Denke nicht, oh ja, wir praktizieren schon die Einheit. Du brauchst nicht die Einheit zu praktizieren. Wenn du noch praktizieren wirst, muss denn deine rechte Hand Einheit praktizieren mit der linken Hand? Sagt es mir. Praktiziere deine zwei Hände immer Einheit. Heute, sagt die rechte Hand, du musst eins sein mit mir. Okay, heute bin ich eins mit dir. Und die linke Hand sagt, aber morgen bist du eins mit mir. Bin ich dran. Dann meinst du, wenn es so eine Einheit gibt, dann hast du nimmer mehr Ruhe. Es bedarf nicht, eine Einheit zu praktizieren, weil sie völlig verbunden sind im Leben. In diese wunderbare Person, nämlich du. So, die Einheit zwischen rechte und linke Hand, das bist du. So eine Einheit ist so wichtig zu sehen, so wichtig zu erkennen. Ja. Und auch nur so eine Einheit ist unzerstörbar. Es sei denn, dass du den Vater tötest, aber du kannst es nicht. Oh Herr, Amen. Ja. So wunderbar zu sehen. Dann sagt er wieder und noch einmal, dass die Welt, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. So wunderbar. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Welch ein Geheimnis. Wo ist er und wo bist du? Ja. Welch ein Geheimnis. Ich weiß, in unserem natürlichen Denken, wir praktizieren die Einheit. Nein, der Herr hat nicht die Einheit mit dem Vater praktiziert. Er ist einfach eins mit dem Vater, indem er in dem Vater lebt und der Vater lebt in ihm. Und dann konnte der Herr sagen, alles, was ich getan habe, habe ich nicht getan, sondern der Vater, der in mir wohnt. Er ist es, der die Arbeit tut. Nicht wahr? Dann sagte er in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und in Kapitel 14 fragte der Philippus, weil der Herr so viel über den Vater geredet hat, dann sagte Philippus, zeige uns doch der Vater und das reichte mir. Der Herr sagte, so lange bin ich bei euch und ihr kennt mich nicht. Wer mich sieht, der sieht der Vater. Oder glaubst du nicht, dass der Vater in mir ist und ich in ihm? So eine spezielle Einheit kann niemand es machen. Niemand ist fähig, diese Einheit zu machen. Und der einzige Weg ist, dass wir in ihn hineinkommen und er in uns hinein. Und diese wunderbare Einheit ist die Einheit des Geistes, nicht des Fleisches. Das Fleisch ist unfähig, diese Einheit zu halten. Deshalb heißt es, wer dem Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Nicht wahr? So wunderbar ist die Einheit. Nun, lass uns weitergehen zum Epheserbrief. Kapitel 4. Und hier, Paulus offenbart uns, dass auch wir eine Verantwortung haben, und zwar indem wir durch den Geist wandeln, diese Einheit zu bewahren. Zu halten. Lass uns mal lesen. Seid eifrig bestrebt, Vers 3, Kapitel 4, Vers 3, die Einheit des Geistes zu halten durch das Band des Friedens. Lob den Herrn. Und hier bedeutet es, dass wir die Einheit, diese wunderbare Einheit schon haben, indem wir hineingetauft worden sind, wie Galaterbrief gesagt hat. Und weil wir in Christus hineingetauft worden sind, Entschuldigung, haben wir vergessen, noch weiter zu lesen. Ich bin abgelenkt worden. Galater 3 lese ich euch vor. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft worden sind, haben Christus angezogen. Das war eine sehr spezielle wunderbare Erfahrung. Was hast du heute angezogen? Du sagst Anzug. Ja, das auch. Aber im Geistlichen sind, die Bibel sagt, wir haben Christus angezogen. Hast du Christus angezogen? Ich glaube, dieses Bewusstsein haben wir nicht alle immer gehabt, gell? Obwohl wir die Wahrheit hier wissen. Dann 28, Vers 28 heißt es, da kann es keinen Juden und Griechen geben. Kann es noch geben? Bist du Deutsche? Schweizer? Oder was bist du? Kanadier? Was sind wir noch? Aber die Schrift sagt uns, wenn du in Christus hineingetauft worden bist, dann bist du kein Deutscher mehr. Amen. Kein Amerikaner. Ich bin kein Chinese mehr. Amen. Ist das nicht wunderbar? Dann was sind wir? Was sind wir denn? Wir haben Christus angezogen. Da kann es keinen Sklaven, keinen Freien geben. Es kann einfach nicht mehr geben. Da kann es nicht Mann und Frau geben. Denn ihr alle seid was? Einer. Wie viele?
Einer.
Einer in Christus. Wir sind alle einer in Christus. Wenn wir nicht im Geist diese Wirklichkeit erfassen, und dann auch im Geiste leben und wandeln, dann können wir diese wunderbare Einheit nicht realisieren. Du kannst nur die Erkenntnis haben, aber du kannst es nicht realisieren. Diese Einheit können wir heute nur realisieren, indem wir wirklich im Geiste wandeln. Ja. Ja. Wenn ihr aber Christi seid, dann seid ihr auch Abrahams Samen. Wie viele Samen gibt es? Gott hat Abraham verheißen. Wie viele Samen? In deinem Same. Und das ist Jesus Christus. Und wir sind alle in Jesus Christus hineingetauft worden. Sonst können wir nicht die Verheißung, die Gott gegeben hat an Abraham, teilhaben. Ja. Wenn ihr aber Christi seid, nämlich in Christus hineingetauft und Christus angezogen, dann seid ihr auch Abrahams Same. Und nach der Verheißung, dann sind wir Erben. Mit Erbe Christi. So eine wunderbare Wahrheit hier. Deshalb denke nicht, dass die Taufe nur ein Ritual ist. Warum bist du denn in Christus hineingetauft oder in eine Wassertaufe? Ja, steht halt geschrieben. Niemand erklärt dir, warum. Eigentlich die Wirklichkeit ist, durch den Geist sind wir in Christus Jesus hineingetauft. Und jetzt sagte Paulus weiter in Galater 4, nun müssen wir fleißig diese besondere Einheit, nicht eine sonderliche Einheit, sondern diese spezielle Einheit, müssen wir fleißig halten. Keine komische Einheit. Die Einheit, die schon der Herr gemacht hat, indem wir hineingetauft worden sind. Diese wunderbare Einheit, die mit Herrlichkeit ist. Und diese wunderbare Einheit müssen wir jetzt fleißig halten. Nicht verlieren. Schätzen müssen wir. Ja. Und erfahren. Täglich. Durch den Geist, müssen wir diese wunderbare Einheit halten und genießen. Dann beschreibt er ein Leib und ein Geist. Wie viel Leib gibt es? Christus hat wie viel Leib? Normal, gell? Wie viel Leib hast du denn? Du wechselst nicht den Leib jeden Tag, oder? Nur ein Leib. Aber der Leib ist stets verbunden mit dem Geist. Ein Leib und ein Geist. Hat nicht Jakobus gesagt, der Leib ohne den Geist ist was? Ist tot. So, der Leib kann nur bestehen durch den Geist. Wenn wir nicht mehr im Geist sind, dann können wir auch nicht mehr diesen Leib erleben. Wenn mein Leben sich verabschiedet von mir, dann wird mein Leib zu was? Leichnam. Da muss man, was soll man machen mit meinem Leichnam? Da hast du recht, nochmal muss man ein Loch ausgraben. Wo sonst würdest du mein Leichnam tun? So, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Lobt den Herrn. Diese Berufung ist die Herrlichkeit. Ja. Und dann ein Herr, lobt den Herrn. Ein Glaube und eine Taufe. Warum? Weil mit Jesus Christus als unser Herr musst du zuerst an ihn glauben, dann in ihn hineingetauft werden. Dann bist du eins mit ihm. Dann ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Lob den Herrn, das ist unsere Einheit, die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes. Andere Einheit haben wir nicht. Es geht nicht damit, dass wir einverstanden sind mit irgendetwas, einer Methode, ein Werk oder was. Nein. 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 Sondern was wichtig ist, ist, dass wir diesen lebendigen dreieinigen Gott wirklich erfassen, genießen, durch ihn leben und lass ihn in uns wirklich sein Werk machen. Wir wollen oft etwas tun für Gott. Und haben nicht erkannt, Gott muss in uns viel tun. Es ist nicht, dass wir für Gott arbeiten, sondern er muss viel arbeiten in meinem Herzen. Ja. Welch eine wunderbare Einheit ist es. Schätzen wir diese Einheit. Ja. Jerusalem in der Bibel. Wie wir gesehen haben, ist der Ort, wo der Herr erwählt hat. Wunderbare, wunderbare Ort. Und das ist der Ort der Einheit. Ja, werden wir das noch mehr sehen. Ja, die Gemeinde ist so wunderbar. Die Gemeinde ist so wunderbar. Wir reden jetzt von der Einheit hier. Der Leib, ein Leib. Und gerade weil wir in Epheser sind, lass uns dann Kapitel 1 lesen. Unser Herr ist auf dem Thron heute, hoch über alles. Und Gott hat alle Dinge unter seine Füße getan. Alle Dinge. Und hat ihn als Haupt über alles wem gegeben? Der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde, welche ist sein Leib? Die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Zuerst mal möchte ich gerne sehen und mit euch Gemeinschaft haben. Ist das Haupt ein Bestandteil von dem Leibe? Natürlich. Ohne Haupt geht es nicht. Ja, ein kopfloser Leib. Wenn du siehst, dass der Leib kopflos ist, dann musst du weglaufen. Besonders wenn es noch bewegt. Wenn es nicht bewegt, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn ein kopfloser Leib noch bewegt, das ist wirklich ein Monstrum. Ja, das geht nicht. Nicht wahr? Und wenn es der Leib Christi ist, dann muss das Haupt Christus sein, oder nicht? So, der wichtigste Teil von diesem Leib ist das Haupt. Wenn wir nicht in allen Stücken in das Haupt hineinwachsen, oder wie Kolosser Kapitel 2 sagt, das Haupt festhalten, dann wird dieser Leib auseinandergehen und fallen. Fertig. Das Hauptsein Christi ist so wichtig. Wir reden, ja, die Gemeinde ist der Leib Christi. Sehr einfach zu reden. Das ist nur ein Vers, ein Zitat, ne? Aber wie sieht der Leib aus? Wer ist denn das Haupt? Ist dein Haupt ersetzbar? Wirklich nicht. Wenn du Kopfschmerzen hast, geh weg und hole ein anderes Haupt. Das geht nicht. Du kannst nicht Haupt wechseln. Christus ist das Haupt des Leibes. Über nur gewisse Dinge, nein, über alle Dinge. Ich kann euch nicht genug sagen, wie wichtig das Haupt ist. Wie ist der Leib ohne das Haupt? Geht es nicht. Wir reden so sehr vom Wachstum, gell? Kapitel 4 sagte uns hier, ja, lass uns Kapitel 4 lesen. Ja. Der Aufbau von dem Leib Christi, Vers 12. Ja. Damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Bis wir alle hinankommen, das heißt hineinwachsen, weil diese Einheit lebendig ist, wie ein Baum, der wächst, wie ein Kind, der wächst. Wo ist denn, ja, der Clemens, dein Sohn, hat schon alle Bestandteile da, gell, oder? Augen, Nase, Mund, alles. 10 Finger, alles. Ist das nicht gut? Sehr gut. Ist das alles? Nein. Das Kind muss noch hineinwachsen. Das heißt, damit er durch das Wachstum alles koordinieren kann. Heute selbst beim Essen, wenn er einen Löffel hat, manchmal ist es also in die Nase hinein. Das hat Probleme, gell? Nicht wahr? Nicht koordiniert, weil diese Einheit muss noch weiter wachsen. Und die Gemeinde ist genauso, bis wir alle hinankommen zur Einheit, diese wunderbare Einheit, sehr praktisch, des Glaubens, der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Das heißt, diese Einheit muss noch wachsen. Ja. Lob den Herrn. Ja. Und dann heißt es, damit wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit, die zur Systematisierung des Irrtums führt. Und hier zeigt er uns, dass der Feind möchte diese Einheit zerstören. Zerstören. Ja. Ja. Und das sollen wir nicht erlauben. Aber mein Punkt heute Abend ist, damit wir wachsen. So wie? Lass uns aber hier die Wahrheit festhalten in der Liebe. Das heißt, wir müssen die Wirklichkeit lieben. Was liebst du? Nur die Erkenntnis der Bibel? Wahrheit, sage ich noch einmal in der Schrift, ist der Herr als die Wirklichkeit von allem, was die Schrift sagt. Nicht nur eine gewisse Lehre, eine richtige Lehre. Deshalb streiten wir heute, wer richtig hat. Hast du richtig interpretiert? Du verstehst so, ich verstehe anders. Dann werden wir so Einheit halten. Und selbst wenn du Recht hast und ohne Wirklichkeit, was nutzt deine Rechthaberei? Wenn deine Lehre richtig ist, aber ohne die Wahrheit, ohne die Wirklichkeit, ohne das Wesen, was nutzt denn deine Lehre? Ja. Und so heißt es, lasset uns aber die Wahrheit, nämlich die Wirklichkeit des Herrn, festhalten in der Liebe. Das heißt, ich muss diese Wirklichkeit, welche der Herr ist, lieben. Nicht Buchstaben lieben, nicht irgendein theologisches Wissen lieben. Nein, jedes Wort in der Bibel muss Wirklichkeit und Essenz sein für uns. Und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir schon von dem Leib Christi reden, dann müssen wir auch das unbedingt wissen, wie der Leib wachsen kann. Wir reden von Aufbau der Gemeinde. Wie wirst du denn die Gemeinde aufbauen, sag mir? Bauen wir die Gemeinde? Wie? Versammlung jeden Sonntag. Eine Botschaft hören. Gebetsversammlung Dienstagabend. Hausversammlung Freitagabend, Samstagabend Jugend und Sonntagmorgen eine Botschaft und Brot brechen. Wie oft magst du schon das? Und sag mir ehrlich, baut das uns auf? Warum machen wir das jeden Sonntag, jede Woche, nach Jahren und Jahren und haben keine Frage gestellt zu sehen, sind wir denn aufgebaut? Ich habe zu oft gesehen, in Asien habe ich das gesehen, in den USA habe ich das gesehen, auch in Deutschland, in Europa sehe ich wieder. Nach vielen Jahren, plötzlich ist alles zusammengefallen. Dann dachte ich, sind wir denn aufgebaut oder nicht? Da muss ich für mich selbst fragen, Herr, wie sieht denn der wahre Aufbau aus? Das möchte ich gerne wissen. Und wenn du mir nicht zeigst, dann weiß ich nicht mehr, wie wir die Gemeinde aufbauen. Ich möchte nicht vermessen sein, zu denken, wir bauen. Und dann am Ende kollabiert es mit nur ein paar Erdbeben. Nicht mal Erdbeben. Und jemand hat geblasen und es ist schon weg. Dann muss ich sagen, Herr, bitte zeige uns, wie wir deine Gemeinde bauen sollten. Hat nicht Paulus uns gewarnt? Lass uns 1. Korinther Kapitel 3 lesen. Und das möchte ich nicht erleben, wie was Paulus gesagt hat in 1. Korinther Kapitel 3. Ja, hat er gesagt ab Vers 11 oder 10, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister das Fundament gelegt. Und Paulus hat nur das Fundament gelegt. Er kann nicht alles machen, weißt du, es ist unmöglich. Aber ein anderer baut darauf und ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baue. Und dann müssen wir zusehen. Ich kann nicht blind denken, dass wir bauen und dann alles push und dann weg. Und dann müssen wir neu wieder anfangen. Das mache ich nicht mehr mit. Nein. Das, also, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, der wieder alles anfangen soll. Das will ich wirklich, glaub mir, keine Lust mehr dazu. Auch keine Zeit, auch keine Kraft mehr. Und ich glaube, der Herr wird mich schon Mitleid haben, mit mir Mitleid haben. Habe ich bald Nase voll, ja? Jeder sieht dazu, wie er darauf baut. Und ich möchte euch ehrlich heute Abend sagen, seht dazu, wie wir bauen. Wir müssen wissen, Herr, bauen wir richtig oder nicht? Denn erinnere, Gott ist der Architekt, sagt Hebräer 11 uns. Wir bauen das neue himmlische Jerusalem. Und wer kann das bauen? Ohne seine Einweisung, ohne seine Materialien, ohne Zustrom von dem Geist, wie wirst du dann die Gemeinde und seine Gemeinde wirst du bauen? Wenn aber jemand auf dieses Fundament baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, da hast du viel Wahl da, was wirst du benutzen für Materialien? Gold, Silber, Edelstein, die sind teuer, gell? Hast du das Kapital, das zu kaufen, diese Materialien zu holen? Holz, Heu und Stroh, das sind billiger. Welches Materialien wirst du benutzen zu bauen? Dann müssen wir fragen, womit bauen wir die Gemeinde heute? Mit meinen Gedanken oder deinem Vorschlag? So machen, so oder so? So oft wissen wir gar nicht, was wir machen sollen oder nicht. Oh ja, du machst es, komm, du. Dann sagst du, nein, John, du kannst besser. Nein, ich sage, nein, er macht das. Und dann sagt er, nein, du machst es. Und am Ende, egal wer es macht, wenn der Feind kommt und nur ein Hauch, ist weg. Und was sagt der Herr? Wer meine Worte hört und danach tut, werde ich vergleichen mit einem weisen Baumann, Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und wenn der Wind weht und der Regen kommt und der Sturm und alles, es wird nicht fallen. Wer meine Worte hört und nicht danach handeln, sage ich euch, mit wem ich ihn vergleiche, wie ein törichter Bauer, der seinen Bau auf dem Sand baut. Wie bauen wir heute? Das müssen wir lernen. Paulus erwähnte von wunderbaren Materialien, Gold. Wie viel Gold hast du? Wirkliches Gold, ja? Und reines Gold, geläutert durchs Feuer, und nicht mit voller Vermischung da. Nein, es ist 99,9, wie das Gold in der Schweiz. Habt ihr viel Gold in der Schweiz? Aber das ist himmlisches Gold, hat nicht der Herr zu Laodicea gesagt, kommet zu mir und kaufe mir Gold, geläutert durch Feuer. Das ist ein anderes Gold. Sein Gold. Silber. Edelstein. Das neue Jerusalem wird nur durch diese kostbaren Materialien gebaut. Und wie bauen wir heute? Und woher wirst du diese Materialien bekommen? Und möchtest du den Preis auch bezahlen? Der Herr sagt, kaufet. Der Herr sagt nicht, ich gebe dir. Komm zu mir und kaufet. Der Bau der Gemeinde ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Dann hat der Herr eine Warnung uns gegeben. Natürlich Holz, Heu und Stroh, das ist sehr leicht verbrennbar, gell? Ja, deshalb heißt es hier, so wird ein jegliches Werk offenbar werden. Es ist kein Witz hier. Der Tag seiner Wiederkunft, wenn der Herr zurückkommt, wird es klar machen, denn im Feuer wird er sich offenbaren. Das heißt, der Herr wird Feuer benutzen, um zu prüfen. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Meinst du, du kannst Gott da verheimlichen? Der Herr wird sagen, das ist made in China. Nicht hergestellt von oben.
Made on earth.
Be it China or Germany or USA. Heute sind sowieso alle hergestellt dort. Es ist kein Witz. Manchmal müssen wir es ein bisschen witzig machen, tatsächlich. Sonst ist es zu erschreckend. Und das Feuer wird erproben, welche Art das Werk eines jeden ist. Das heißt, du baust mit, gell? Oder baust du gar nicht mit? Du kannst nicht alles nur an die verantwortlichen Brüder da die Schuld werfen. Jeder von uns muss mitbauen, denn es heißt ja hier, gell? Selbst die Aposteln und Evangelisten, Hirten, Lehrer, Epheser 3 sagt, sie rüsten nur die Heiligen zu, aber die Heiligen müssen das Werk des Dienstes tun für den Aufbau des Leibes Christi. So, niemand kann von dieser Verantwortung entlaufen. Nein. Dann sagt der Herr weiter, oder Paulus, wird jemand das Werk bleiben? Bist du sicher, dein Werk bleiben wird? Selbst heute bleibt es schon nicht mehr. Wie kann es dann noch bleiben, wenn der Herr mit dem Feuer kommt, um das zu erproben? Also, wenn das, was wir gebaut haben, Holz, Holz und Stroh ist, dann lieber lass es heute verbrannt werden und zerstört werden, als dass wir warten, bis der Herr zurückkommt. Dann haben wir noch heute die Gelegenheit, Buße zu tun und sagen, Herr, zeige uns, wie wir bauen sollen. Wenn jemandes Werk bleiben, das er drauf gebaut hat, so wird er eine Belohnung empfangen, lobt den Herrn. Erinnere, es geht nicht hier um Errettung, es geht hier um Belohnung, okay? Belohnung ist ein bisschen anders als Errettung. Errettung ist frei, umsonst, aus Gnade, nicht aus Werke. Aber der Bau ist dein Werk jetzt. Das sind zwei Stiefel hier. So, wenn jemandes Werk bleiben, das er drauf gebaut hat, so wird er eine Belohnung empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, weißt du, wenn dein Werk aus Gold, Edelsteine, Silber, dann kommt das Feuer, das wird nur noch klarer werden. Gold hat keine Angst vor Feuer. Sogar, er wird dankbar sein, denn das hilft, das Gold noch reiner zu werden. Aber Holz und Feuer, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Und Stroh besonders, das ist noch brennbarer. Ja. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er was? Schaden erleiden. Und der Schaden, muss ich euch sagen, ist groß. Der erste Schaden ist, du verlierst deine Belohnung. Das ist schon ein großer Schaden, gell? Du bekommst keine Belohnung und dann wirst du noch verbrannt werden. Er selbst aber wird gerettet werden, das heißt, du verlierst nicht deine Errettung, weil die Errettung ist nicht aus Werke. So, du kannst auch nicht wegen Werke deine Errettung verlieren. Das ist unlogisch. Aber obwohl der Herr hier sagt, Paulus sagte hier, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das ist nicht angenehm. Möchtest du gerne durch Feuer gehen? Wer möchte gerne durch Feuer gehen? Hast du jemals schon mal deinen Finger verbrannt beim Kochen? Und das ist nur ein bisschen, weil es ein bisschen heiß ist. Meinst du, Geschwister, wir haben keine Furcht Gottes, Entschuldigung, das zu sagen. Deshalb sind wir so kühn, heute alles zu sagen, alles zu machen, egal was. Wir denken nicht an die Konsequenz. Hat nicht Paulus gesagt in Hebräer 12, wir müssen Gott dienen mit was? Mit Furcht, mit Ehrfurcht und mit Scheu. Warum? Weil es ein Gericht gibt. Für uns, nicht für die Ungläubigen. Der Ungläubige wird ewig verloren gehen. Sie haben ein anderes Gericht. Okay. Von dem Gericht sind wir alle gerettet. Aber wir haben für uns Gläubige, wie Paulus gesagt hat, und er inklusiv, wir werden alle erscheinen vor dem Richterstuhl Christi. Dieses Tribunal ist für das Haus Gottes. Und heute wenn wir so presumptuous, anmaßen, ja, ist eine Sünde, Vermessenheit. Gott hat uns nicht gesagt, aber wir machen es trotzdem. Gott will es nicht, wir machen es trotzdem. Das ist eine Vermessenheit. Wenn wir so bauen, dann wird der Herr richten. Das Wort Gottes steht sehr fest. Ja, wisst ihr nicht, dass ihr, selbst wir, jeder von uns und auch gemeinsam, ein Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, kann ein Ungläubiger das machen? Nein. Ja? Der Ungläubige ist kein Tempel Gottes. Den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Ja. Und Hebräerbrief zeigte uns, als Paulus das geschrieben hat, hat er Haggai zitiert. Noch einmal will ich Himmel und Erde erschüttern. Auf dass alles, was Erschütterliches ist, weggenommen wird. Damit nur das, was Unerschütterliches ist, bleibt. Und wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Alles andere möchte der Herr erschüttern. Und es tut uns wohl heute, wenn der Herr alles erschüttert. Ich bin sehr dankbar, dass der Herr alles erschüttert. Ich möchte gerne erschüttert werden, damit das, was Erschütterliches ist, noch in mir weggenommen wird. Das ist seine Gnade. Denn der Herr möchte nur das Unerschütterliches haben. Denke nicht, dass unser Herr alles annehmen. Nein. So großzügig ist er nicht. Großzügig ist er nur für die Errettung, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Aber sein Haus zu bauen, da ist er nicht großzügig. Baust du mit Holz und Stroh, es wird verbrannt und du wirst bestraft. Baust du mit Gold, Silber und Edelsteine gemäß Gottes Plan und bekommst eine Belohnung. Und so, zurück zu deiner Frage kommend, was ist die Gemeinde? Oh, du stehst auf dem Grund, der Einheit aber baut mit Holz, Heu und Stroh, ist das die Gemeinde? Du baust mit Dingen, was erschütterlich ist. Wenn es nur ein bisschen Probleme kommt, es wird alles erschüttert. Was bleibt dann am Ende? Und wobei denken wir, oh, ein schönes Gemeindeleben, bis die Erschütterung kommt, dann ist es... Dann macht jeder den Mund auf und war erstaunt. Aber es ist besser, heute erstaunt zu werden, als später. Deshalb sage ich, und es gibt noch mehr zu sagen, aber alleine diese paar Punkte, wir sagen, wir sind eins. Was für eine Einheit? Deine oder meine? Du musst sagen, weder noch. Seine. So sind wir die Gemeinde oder nicht? Das kann er nicht mehr sagen. Es Sei getrost, ich kann es auch nicht mehr so sagen. Nicht, weil ich nicht mehr für Christus und die Gemeinde ist. Nein. Nach wie vor und hoffentlich noch mehr. Aber ich habe heute mehr erkannt. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Wir müssen ständig bei dem Herrn bleiben, ständig uns prüfen lassen. Ständig zu ihm kommen und ihn fragen, gefällt dir das? Ist es richtig? Herr, nimm weg, was nicht sein sollte. Deshalb müssen wir alle Zeit das feste, ungesäuerte Brot halten. Hast du die Zuversicht, du hast kein Holz und Stroh mehr? Weil das Holz ist das Fleisch. Alles Gras ist wie das Fleisch, sagt er. Und die Herrlichkeit ist wie Blumen des Grases. Es vergeht. Und hast du kein Fleisch mehr. Und dein Selbst. Und bist du für deine Herrlichkeit, für deine eigene Ehre, für deine Position, für deine Macht. Und alle müssen auf dich hören, oder wie ist das? Wer bestimmt im Gemeindeleben? Das Haupt Christi, der Christus als unser Haupt oder ich oder jemandem, wer? Halten wir nicht fest an das Haupt, wie Kolosser 2 uns sagte? Oder wachsen wir nicht alle hinein in das Haupt? Wir haben alle dieses Problem der Sünde, der Vermessenheit, wie was David gesagt hat in Psalm 19. Und am Ende, wer baut? Und wie? Und wer ist der Architekt? Und wer ist der Bauer? Und hat nicht Psalm 120 und sagt in Vers 1, hast du Psalm? Ja, ich habe auch hier, Entschuldigung. Lass uns Psalm 127 lesen, bevor wir jetzt die Versammlung beenden. Es ist von Salomo, gell? Und es ist gut, gerade von Salomo, weil Salomo hat Gott ihn benutzt für den Bau des Tempels. Amen. Ja, aber der wahre Salomo ist unser Herr. Amen. Lass uns gemeinsam lesen, ja? Okay. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so auch
vergeblich die Damen bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt verhütet, so wacht der Wächter vergeblich.
Amen.
Vergeblich ist es, dass ihr früh aufsteht, spät aufbleibt und das Brot der Mühsal esst. Doch seinem Geliebten gibt er Schlaf.
Amen. Kann sie gut schlafen? Herr Jesus, so wenn der Herr nicht baut, du kannst viel machen, du kannst viel bauen, aber du wirst eines Tages erkennen, das ist alles umsonst geworden. Und das ist nicht gut. Deshalb müssen wir ständig zu ihm wenden und sagen, Herr, baue mit uns. Zeige uns, wie wir die Gemeinde bauen. Zeige, und stelle bloß, wo ich falsch gebaut habe. Hab nicht so ein Vertrauen auf dein Fleisch und denk nicht, du bist so fähig und qualifiziert, auch so erfahren. Selbst unsere vergangenen Erfahrungen hat nicht viel Wert. Ist zwar okay für damals. Nicht wahr? So, wenn der Herr nicht baut, nicht das Haus baut, natürlich meint er nicht dein Haus, sondern sein Haus, der Tempel Gottes, arbeiten seine Bauer vergebens daran. Ich möchte nicht eines Tages erkennen, es ist alles vergeben. Deshalb, es ist besser, dass wir noch nicht so klar heute sagen können, uns stolz drauf, wir sind die Vorzeigegemeinde. Was haben wir zu zeigen? Eine herrliche Gemeinde, heilig, tadellos, ohne Flecken, ohne Runzeln. Sind wir solch eine Gemeinde? Denn es ist solche Gemeinde, die der Herr haben möchte, oder? Und daher sollen wir nicht zu frühzeitig da stolz drauf sein. Wir sind die Gemeinde. Und letztendlich, ob wir sind oder nicht, lässt der Herr das beurteilen. Sonst, wenn wir sagen, wir sind, und dann der Herr sagt, und wer sagt das? Dann habe ich Probleme, dann haben wir Probleme. Oh Herr, morgen können wir weiter darüber Gemeinschaft haben. Amen.